4 revolutionäre Filme, jetzt restauriert bei Studiokanal. Außer Atem, der erste Film von Jean-Luc Godard von 1960 mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg, nun in 4K restauriert und erstmals als 4K Ultra HD samt neuer Featurette immer noch nicht außer Atem und einem Interview mit Godard für das englische Fernsehen von 1965. Die limitierte Edition mit UHD und Blu-ray enthält außerdem die Filmmusik von Marcel Solal auf Vinyl, ein 40-seitiges Booklet mit einem Aufsatz von Filmkritikerin Gilmette Odicino, das Filmposter und ein Postkartenset. Total Recall, der visionäre Film von Paul Verhoeven von 1990 mit Arnold Schwarzenegger und Sharon Stone. Zum 30. Jubiläum erscheint der Science-Fiction-Klassiker erstmals als 4K-Restauration inklusive neuer Extras. Unter anderem über die Entstehung des Films und die technischen Effekte, selbstverständlich als Uncut-Version. 1991 erhielt Total Recall für die visuellen Effekte einen Special Achievement Award. Nun ist der Film als DVD, Blu-ray sowie im limitierten 4K UHD und Blu-ray Steelbook erhältlich. Serpico. Sidney Lumets legendärer Polizeifilm von 1973 mit Al Pacino in der Hauptrolle, die ihm eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe einbrachte. Serpico gibt es nun in neuer 4K-Restaurierung und mit umfangreichen Extras. Darunter die Dokumentation über den echten Polizisten Frank Serpico, das Vorbild für Al Pacinos Rolle. Als DVD, Blu-ray, limitiertes 4K UHD Steelbook und digital erhältlich. 3 Tage des Condor. Sidney Pollacks intelligenter und hochspannender Politthriller von 1975 ist hochkarätig besetzt mit Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson und Max von Sydow. Nun wurde der Film in 4K restauriert und ist samt der neuen Dokumentation das Paranoia-Kino der 70er Jahre und Sidney Pollacks Audiokommentar als DVD, Blu-ray, limitiertes 4K UHD Steelbook und digital erhältlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Zu hören auf iTunes, Spotify, Deezer, YouTube und auf allen Artikeln auf den Seiten von rollingstone.de. In der heutigen Folge besprechen Arne Wielander und ich 4 Filme, ihr habt es im Vorspann gehört. Ich würde mal sagen, wir gehen chronologisch vor, also zeitchronologisch, und beginnen mit einem Film von 1960, nämlich Außer Atem. Als ich ihn nochmal gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie, also jeder von uns hat ja Vorbilder und Idole. Für Belmondo, dem Michel in dem Film, ist es ja Humphrey Bogart und er spricht dann auf dem Bogey und er geht dann mal so durch die Straßen, bleibt dann in diesem Kino stehen und sieht dann dieses Plakat von Humphrey Bogart und ich finde es immer, also wie nähert man sich seinen Idolen, was findet man an ihnen gut, wie kopiert man die und was bewundert man an denen und er mustert dieses Plakat von Humphrey Bogart. Und was er dann macht, ist, er reibt sich die Lippen. Das fand ich irgendwie sehr aufregend. Also er hat nicht irgendwie gesagt, hey du, oder hat ihm die Augen zugekniffen, hat ihn draufgezeigt oder ihn nachgesprochen, hat sich die Lippen gerieben. Für mich wirkte das so, als wollte er sich den so ein bisschen so verinnerlichen und so ein bisschen aufsaugen, wirkte das auf mich. Als ginge das alles so oral bei ihm rein. Und als man das Plakat dann gesehen hat, ich weiß, ich bin ja kein Humphrey Bogart-Experte, aber ich kenne ihn eigentlich nur als Mann dieses mittleren Alters. Und auch wenn er der Inbegriff der Coolness gewesen ist, durch Casablanca und so weiter, war er doch nie als junger Mann irgendwie ein Star, Bogey, oder?
Es gab ihn als jungen Mann nicht. Er war, glaube ich, 40 Jahre alt, als er Casablanca gedreht hat. Er wurde auch sehr spät erst B-Movie, also er trat in vielen B-Movies auf.
49 war.
40. Oder 40, 40.
Ja. Was damals schon viel älter aussah als heute.
Er starb im Alter von 57 Jahren, ist um die Jahrhundertwende, ziemlich genau um die Jahrhundertwende, glaube ich. Noch im 19. Jahrhundert geboren, 1899, glaube ich. Also war 42, 43, als Casablanca gedreht wurde. Nein, er war nie jung, denn er hatte in den 30er Jahren vor allem Nebenrollen gespielt. Also sehr lange hat er Nebenrollen gespielt. Dritte, vierte, fünfte Nebenrollen. Noch in Angels with Dirty Faces von Michael Curtiz, auch von Michael Curtiz, glaube ich. 1938. So, da wurde er dann allmählich bekannt als Gangsterdarsteller. Und sein Durchbruch war der Malteser Falke oder die Spur des Falken von John Huston. Ich glaube sogar der erste Film, den John Huston inszeniert hat. Und das war erst 1940, also kurz vor Casablanca. Da wurde Bogart der erste Hauptdarsteller und da bekam er diese Statur, die er für den Rest seines Lebens beibehalten hat. Nämlich genau dieser, dann auch der Schatz der Sierra Madre später und vor allem The Big Sleep von Howard Hawks. So, und innerhalb weniger Jahre wurde er also zum quintessentiellen Gangsterdarsteller überhaupt. Und auf diese Filme hat Jean-Luc Godard sich bezogen. Also ausdrücklich auch The Maltese Falcon von 41. Also die Figur, die Bogart darstellt. Und nicht, dass Godard so ein Kino machen wollte, sondern es ist ja ein Kino der Querverweise und Zitate. Und diese Geste mit dem Daumen über die Lippen zu reiben, hin und her, übrigens ja auch die letzte Szene im Film, wenn der angeschossene Bogart auf der Straße liegt, macht er genau diese Geste noch einmal gegenüber Gene Seberg,
er schließt sich auch selbst
die über
die Augen,
ihm steht.
Ne? Er schließt sich auch selbst die Augen. Ne? Er ist sozusagen, das habe ich noch nie gesehen im Kino. Also Belmondo schließt sich selbst die Augen und das bedeutet natürlich auch, dass er über sein eigenes Schicksal entscheidet, dass er sein eigenes Drehbuch schreibt, dass er zwar getötet wird von anderen Menschen, aber dass er selber beschließt zu sterben und vor allem wann er stirbt.
Er macht das Licht sozusagen aus, er will sie nicht mehr sehen. Die berühmten letzten Worte sind ja: Ich finde dich zum Kotzen.
Ja.
Und das ist die ultimative Liebeserklärung dieses Films.
Das ist ja die große, ich will nicht sagen die große Kontroverse, aber es gibt ja verschiedene Übersetzungen, weil das Französische ja so doppeldeutig ist. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch die Scumbag-Übersetzung, die, glaube ich, in der Criterion Collection gelandet ist.
Ist wie im Deutschen.
Ja, also es ist halt dieses zum Kotzen und das ist halt, sie fragt ja auch nach, was hat er denn gesagt und sie versteht es ja auch nicht. Ne?
Genau.
Ich fand es ja so.
Und es wird für sie falsch übersetzt.
Ja, das ist ja noch gemeiner.
Ja.
Auf der anderen Seite denke ich ja auch, sie wird ja immer viel, es ist auch legendär geworden, der Jump Cut, ne? Also der Schnitt, der Dinge montiert und die unnatürlich aussehen, aber so eine gewisse Art Tempo dann evozieren.
Mhm.
Das letzte Zusammentreffen im Studio, das sie haben, bevor er geht, bevor sie geht, ist ja interessanterweise auch ein Jump Cut. Das heißt also, der Abschied, unabhängig von dem sterbenden Michel auf der Straße, der Abschied an sich des Paares ist auch ein Jump Cut, was ja auch eine gewisse Art von Brutalität nochmal darstellt.
Dazwischen liegt ja der Verrat. Also während sie da im Studio sind, ist der Verrat schon geschehen, glaube ich. Sie hat schon angerufen und ist noch mit ihm da. Und den Verrat versteht man eigentlich nicht. Dass er ist nicht psychologisch motiviert. Ob es aus Angst ist oder ob sie seiner überdrüssig ist, ob sie gar ein Pflichtbewusstsein
hat. Also sie wechselt ja, sie wechselt ja auch ihre Einstellung. Sie, sie bleibt ja zuerst dabei, dass sie nichts weiß, aber innerhalb von Minuten, ohne große Überzeugungsarbeit, wechselt sie ihre Haltung.
Und vielleicht ist es gar nicht ihre Überzeugung. Bestimmt ist es nicht Staatsräson oder Gerechtigkeitsempfinden oder so, dass er einen Polizisten erschossen hat, was übrigens ja auch in Ellipsen und mit Jump Cuts erzählt wird. Ja, es wird gar nicht richtig gezeigt. Man sieht den Revolver, also wie ein Insert. Er greift zum Revolver, man sieht den Revolver, hört den Schuss. Und der Polizist ist eigentlich gar nicht zu sehen, der fällt gleich in die Büsche. So, also es ist wie im Stummfilm inszeniert. Und,
aber du hast diese tolle Kamerafahrt, die ihn als einen Körper mit der Waffe zeigt. Ne?
Sie wird
praktisch wie so ein L von oben seinen Kopf nach unten und geht dann über in den Arm und geht dann bis zur Verlängerung seines Arms, nämlich in den Revolver. Also es ist wie so ein organischer Körper, eher die Waffe.
Also ne? Das ist eine ikonografische Einstellung wie so viele. Ne? Also schon der Anfang, wenn er am Hafen von Marseille steht und die Geliebte oder die Freundin, seine Komplizin, gibt dann ein Zeichen, dass die Polizei jetzt weg ist. Und er nimmt sie gar nicht mit auf die Fahrt nach Paris, wo er Geld erwartet. Und deshalb fährt er eigentlich nach Paris. Das ist also eine Einstellung. Und natürlich die letzte Einstellung. Und so viele vor den Cafés, in den Cafés. Auch die Unterhaltungen von Gene Seberg mit dem, ich glaube, Journalisten, dem etwas älteren Journalisten, mit dem sie Arbeitsdinge bespricht. Und natürlich die Szene am Pariser Flughafen, wo Jean-Pierre Melville, der große Gangsterfilmregisseur, nicht nur Gangsterfilmregisseur, überhaupt groß, der vielleicht größte Regisseur damals, einen Schriftsteller spielt und eine Pressekonferenz gibt. Also sie spricht immer von dem Interview mit dem großen Schriftsteller. Dann ist es aber eine Art Pressekonferenz. Er sitzt da und beantwortet die Fragen. Seberg stellt auch eine Frage. Und das bleibt in Erinnerung. Also das ist lose verbunden mit dem Film. Das gehört eigentlich nicht zur Gangstergeschichte. Sie arbeitet ja für die, ich glaube, Herald Tribune. Ist aus Amerika gekommen, 22 Jahre alt, Gene Seberg war 22 Jahre alt, und volontiert da sozusagen oder bemüht sich um Aufträge und ist eine Autorin, was es natürlich eigentlich unwahrscheinlich macht, dass sie so einem französischen Leichtfuß, Prahlhans und Gangster aufsitzt. Ne? Aber sie ist offenbar fasziniert von dieser Figur, wie sie noch niemanden kennengelernt hat, nämlich anders als die Intellektuellen, die für Herald Tribune, für Feuilleton und ja, für internationale Zeitungen
arbeiten. Sie weiß ja, dass sie bei Belmondo, also er stellt ja auch irgendwie die richtigen Gegenfragen. Ich glaube auch natürlich, dass sie über ihm steht und weiß, dass sie viel intelligenter ist als er. Ich sage nur, William Faulkner, wer ist das? Hast du mit ihm geschlafen? Ja. Ja, sagt er ja, ne? Und er wirft ihr ja immer diese Feigheit vor. Das ist einer der häufigsten Wörter des Films wahrscheinlich überhaupt. Er sagt immer, sie ist feige. Und es ist ja nicht wirklich klar, was er damit meint, ob sie zu feige ist, das Leben zu führen, das er meint, zu leben. Aber er ist ja derjenige, der, das zeigt ja auch schon der Anfang des Films, einer der ersten Sonne, er ist derjenige, der die Pistole auf die Sonne richtet. Er will die Sonne erschießen. Er hält die Pistole aus dem Fenster raus und richtet das Visier auf die Sonne, also er richtet sich eigentlich gegen das Leben und das, also wer den Film kennt oder sich mit dem Film auseinandergesetzt hat, weiß ja auch, dass es um diese beiden Pole geht, dass er dem Sterben hinzugerichtet ist und sie eher dem Leben halt, ne? Und er will die Sonne halt abschießen. Aber in denselben Momenten sagt er auch unfassbar lustige Sprüche, die wahrscheinlich innerhalb ihrer Zeit, also vielleicht liegt es auch an der Übersetzung, ich habe das französische Original nicht gesehen, aber er führt diese Selbstgespräche am Anfang, als er irgendwie Autos überholt und Frauen sieht, dann sagt er so Sachen irgendwie, diese Frau dort, die ist nicht meine Blutgruppe. Das klingt irgendwie so antiquiert, aber es sind innerhalb ihrer Zeit, 1960, wahrscheinlich totale Hipster-Sprüche gewesen.
Ja, heute würde man wahrscheinlich, das ist nicht meine Baustelle, oder nicht mein Fall, würde man traditionell sagen.
Aber er sagt auch Frau am Steuer, das ist das Letzte, das sagen die Männer heute noch lange.
Also lauter misogyne Äußerung. Andererseits freut er sich während der Autofahrt. Was für ein herrlicher Tag, was für eine herrliche Stadt. Also es ist alles vollkommen beliebig, ne? Wenn das Auto ist ja gestohlen, er sitzt in dem offenen Wagen, raucht, Aussicht auf das Geld. Er ist der Hedonist und Schwätzer schlechthin. Und aber Stil, Haltung, das ist wichtig. Das ist das einzig Entscheidende. Diese dicke Zigarette zwischen den Lippen und immer zwischen den Fingern und immer die Haltung bewahren. Und das verbindet ihn mit Bogart. Die absolute Coolness. Er lässt sich von niemandem ins Boxhorn jagen. Es ist klar, man wird von der Polizei verfolgt, man wird übers Ohr gehauen, man wird um Geld betrogen. So, und man
aber
macht
Bogart
immer
war
weiter.
Ja nicht cool. Der wird immer so steif. Also Bogart war ein Old Hollywood, klassischer Golden Age of Hollywood Schauspieler in seiner Körperlichkeit, fand ich. Belmondo war ja schon so ein neuer Typ. So wie Anthony Perkins, auch 1960, Psycho. So eine gewisse Art von Biegsamkeit und auch so ein bisschen zwischen den Geschlechtern eigentlich stehen. Ich fand Belmondo gar nicht so männlich, wie er manchmal dargestellt wird. Also ich fand ihn halt irgendwie sehr, 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 sehr biegsam zwischen den beiden Darstellungen.
Ja, na gut, das ist vielleicht das Untergründige. Also er eifert dem, sagen wir nicht cool, sondern sagen wir dem starren, männlichen Bogart nach. Er ist ja ganz deutlich ein Epigone, weil er eben so eigentlich spillerig und nervös ist. Nicht so nervös wie Anthony Perkins. Ja. Bei Anthony Perkins sieht man auch vor Psycho schon diese Nervosität auch in allen späteren Filmen.
Ja, aber er hat eine coole Haltung. Ich finde halt, man sieht das bei Psycho, bei Janet Leigh und bei anderen Darstellern, die mitmachen, halt, das ist so ein bisschen theatermäßiger noch. Man stellt sich hin ins Bild, einer links, einer rechts, und dann stellt man sich auch gerade und steif hin, und dann kommt Dialog 1, dann kommt Dialog 2 und man redet sich so zu. Ich hatte, also deshalb habe ich verglichen mit Perkins, weil ich finde, dass beide halt irgendwie so wie, gut, Außer Atem ist ja auch ein improvisiert wirkender Film oder ein improvisierter Film. Ich finde, dass es da besonders gut zur Geltung kam.
Hm. Ja, also bei Perkins ist es natürlich so, dass seine Unsicherheit in Psycho ja spürbar ist. Es ist wahrscheinlich bei Belmondo in Außer Atem eigentlich auch eine Unsicherheit, die er aber immer überspielt. Ne? Er überspielt es mit seinen Sprüchen in der berühmten Hotelzimmer-Szene, wird denn nur Unfug geredet. So, da wird leichthin Unfug geredet, er liegt auf dem Bett und Seaburg ist im Badezimmer.
Das sind ja Chesterfields, sagt er. Ne? Ja. Die rauche ich nicht, das sind Chesterfields.
Ja, genau. Also es geht um nichts, aber das ist ja in einem Hotelzimmer, in einer intimen Situation, wenn er sie beobachtet, und es geht auch immer darum, ob sie ihn tatsächlich liebt, wie sehr sie ihn liebt, was Liebe überhaupt bedeutet. Und vielleicht hat er gar keinen Begriff davon, was das sein könnte. Er ist mit einer Frau zusammen, jetzt ist er mit einer jungen Amerikanerin zusammen, die hat kurze blonde Haare, das ist vielleicht ungewöhnlich damals gewesen. Und vielleicht ist er auch stolz darauf, dass er mit ihr dort ist.
Ne? Ist denn der Name Laszlo Kovács, ist es eigentlich so ein real existierender Name, aber ist das so ein bisschen auch so eine Agentenparodie gewesen? Also so würde sich ja wahrscheinlich ein westeuropäischer 007-Agent nennen, ja, wenn er in den 60er Jahren in den Ostblock fährt. Das klingt ja wie ausgedacht.
Ich glaube, es gab einen Kameramann, vielleicht war der damals schon bekannt, Laszlo Kovács. Also mir war so, ich habe dem nicht konsequent nachgespürt, als ich Laszlo Kovács las, dachte ich, es ist doch ein ziemlich bekannter Kameramann. Ah, ja. Könnte sein, dass der bei der Nouvelle Vague schon bekannt war. Also dass es sich eigentlich um Freund handelt. Godard hat dann später immer wieder reale Figuren, hat sich auch selbst in die Filme geschrieben, oder es ist durch einen frühen Film von Jacques Rivette gegangen, hat sich selbst gespielt, hat andere gespielt. In seinem zweiten Film ist er etwa zu sehen. Und es gibt unzählige Anspielungen auf Poesie, nicht nur auf amerikanische Filme. Einerseits französische, übrigens auch deutsche Poesie bei Godard. Andererseits die amerikanischen Gangsterfilme, Hitchcock, Anthony Mann und Raoul Walsh. Ne? Godard war ja Filmkritiker, Essayist und hatte schon große Aufsätze über Hitchcock und andere amerikanische Regisseure geschrieben. Ich glaube seit 1952. Also da war schon 8 Jahre her. Und jetzt bekam er die Gelegenheit.
Da war ja Anfang 20, ne? Muss man sich mal vorstellen. Also ja, als er die Aufsätze
gemacht. Ja, die haben alle sehr früh, auch Godard.
Godard mit 30 den Film gedreht.
Ja, ich glaube, Godard war kurze Zeit auch Chefredakteur von Cahiers du Cinéma, und bei einer anderen Kunstfilmzeitschrift war François Truffaut Chefredakteur. Anführer des Zirkels um Godard war am Anfang Eric Rohmer. Der war der Älteste und der gehörte zu dem Klüngel der sogenannten Jungtürken. Und Rohmer war allerdings sozusagen der konservative Kopf, und Truffaut auch eher in traditioneller Hinsicht, und Godard war der Anführer der Feuerköpfe. Und das ist auch der Unterschied zwischen dem Debütfilm von Truffaut, Sie küssten und sie schlugen ihn 1959, und Außer Atem 1960 von Godard. Also Godards Film ist formal der viel experimentellere. Er hatte zu viel Material. Er musste von ungefähr 2 Stunden den Film auf etwa 90 Minuten bringen. Musste also mindestens eine halbe Stunde herausnehmen.
Ich gar nicht gedacht. Der wirkte auf mich so wie auf Muster zugeschnitten gedreht.
Nee. Also Godard sagte später, die Jump Cuts und die Montage kam zustande, weil er den Film kürzen musste. Also dem Zufall zugeschrieben, ist aber vielleicht auch eine Erfindung von Godard, die immer weitergetragen wurde. Er musste den Film kürzen auf 90 Minuten. So, hat er so gemacht. Wichtig ist natürlich auch der Kameramann Raoul Coutard, der mit der Handkamera auf den Straßen gefilmt hat. Das ist also alles on location, in den Cafés, auf den Straßen. Coutard, der, glaube ich, Kriegsreporter war, also in den Kriegen gefilmt hat, also ein Dokumentarfilm eigentlich, hat sich einmal auf einer Straße in einen kleinen Kasten gesetzt, glaube ich, oder in so einem Hundekorb verborgen, um unauffällig zu filmen, nämlich die Passanten, damit die sich natürlich nicht umdrehen oder
sie versteckt wie der Bankräuber Dagobert.
Ja. Also auch okay. die Herstellungsmechanismen, es gab nur wenig Geld, haben bedingt, dass der Film so wurde, wie er ist. Man kann sagen, am allerersten war Godard geschult am Neorealismus von Rossellini. Er hat das später wieder aufgenommen, viele Jahrzehnte später in Deutschland 9.0, der den Bezug zum Neorealismus und da vor allem Rossellini. Dennoch, 1960 wurde damit ein neues Kino begründet. Dann erst war von der Nouvelle Vague die Rede. Ja, und jetzt, ich will noch kurz sagen, bei dieser Edition, das ist die beste bisher vorliegende im großen LP-Format. Es ist die.
Mit LP sogar.
Genau, es ist die Filmmusik auf Vinyl enthalten, das ist ein Filmplakat und einige Postkarten mit 10 Motiven. Wunderschön, dazu 4K restauriert und so weiter.
Man kann es sich als Boxset quasi in sein Regal reinstellen und es würde eine gute Figur machen neben allen anderen Boxsets, die man da hat. Hauptsache, man holt den Film ab und zu mal raus. Machen wir weiter, wir gehen chronologisch weiter ins Jahr 1973. Ich kann nur sagen, was für ein Glück kann ein Polizist haben oder überhaupt ein Mensch haben, dass ein Film nach ihm benannt wird und dann trägt man auch noch den Namen Serpico, so wie der Film halt heißt. Also wenn diese Figur, über die wir gleich sprechen werden, nämlich den Polizisten, der die Korruption in New York entdeckt, keine Ahnung, Johnson oder Miller gehießen hätte und der Film hätte dann Miller oder Johnson heißen müssen, dann wäre das bei weitem nicht so schön wie dieser Name Serpico, der mir danach, nach dem Sidney Lumet-Film auch nie wieder aufgetaucht ist. Also Serpico klingt fast wie so ein, wir reden ja gleich auch noch über die 3 Tage des Kondo, das klingt fast so ein bisschen wie so ein Codewort in einer geheimen Operation. Mhm. Naja, und dieser Serpico, um den es hier geht, gespielt von Al Pacino, das war ein Jahr nach Der Pate, also der Film, in dem er seinen großen Durchbruch hatte, und ein Jahr vor Der Pate 2, der ihn ja noch größer gemacht hat, hat er diesen Film gedreht. Und er sagt schon immer, es geht ihm um Serpico da drin, es geht ihm um saubere Polizeiarbeit. New York soll in einer Woche ausgefegt werden und es gebe keine Verbrechen mehr. Ich habe den Film jetzt wieder gesehen und davor seit langer Zeit nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht älter geworden bin, aber ich musste auch oft so ein bisschen lachen, aus heutiger Sicht. Arne, wir haben kurz drüber gesprochen, weil dieser Serpico doch mit einer derartigen Vehemenz und Wut sich dafür einsetzt, dass die Dinge sich ändern, was sie auch tun sollten, dass ich einfach diese Darstellung so toll fand.
Ja.
Es gibt diese eine Szene, die man findet die auch ganz oft allen möglichen Seiten, in der halt so Mafiosi auseinandernimmt vor lauter Wut, dass seine Kollegen es nicht tun. Und das ist die Vorstufe des Pacino, wie wir ihn heute kennen, wenn man allein weiß, wie er die Nerven verlieren kann, wie er rumschreien kann. Ich glaube, das war wahrscheinlich seine erste Rolle, weil als Michael Corleone im Paten 2 ist er eher im Stillen ausgerastet, mit kurzen, schnellen Aktionen. Aber da hat er den Al Pacino schon gebracht, wie er später eher stilisiert werden würde.
Ja, also er ist ja hier nicht eigentlich aggressiv, sondern er ist eigentlich
verzweifelt.
Ein naiver Mann, ein hilfloser Mann, der keine Unterstützung erfährt. Er arbeitet in mehreren Revieren. Er wird einmal von einem Vorgesetzten, als er mit einem Kollegen auf der Toilette ist und der Kollege hat so ein Fernglas und beobachtet die nackte Frau gegenüber. So stehen beide am Fenster, kommt der Vorgesetzte rein, beschuldigt nicht etwa denjenigen, der da gefenstert hat, homosexuell zu sein, sondern nimmt natürlich den ihm unliebsamen Serpico aufs Korn, der gar nicht weiß, worum es geht. Ne? Der ist vollkommen unschuldig, aber er hat sich schon verdächtig gemacht durch seine Sittenstrenge oder sein Rigorismus und letztlich Weil er kein Geld annimmt. Er nimmt kein Geld an, nicht die kleinste Summe. Und deshalb ist er überall unbeliebt. Im ersten Revier, also man sieht ihn bei der Ausbildung, er ist noch brav gestriegelt, man sieht sogar, wie er denn seinen Hut bekommt, seine Mütze bekommt.
Da sieht er aus wie der Michael Corleone in Italien. Genau, noch. Da ist Pacino noch der Junge und wer mich kennt, weiß ja, ich bin auch nicht gerade ein Riese. Also Pacino und ich sind so ungefähr fast an der Höhe. Ich bin ein bisschen größer, das sagen alle. Aber man sieht das in den Einstellungen noch. Man zeigt ihn da auch noch so. Mhm. Als den, der erstmal da im Wasser
ist. Das ist ein ordentlicher Bursche. Ne? Und man, biografisch muss man sagen, das war 1965, also 7 Jahre vorher. War ungefähr die Zeitspanne, also die erzählte Zeit ist auch etwa so, dass es Mitte der 60er Jahre einsetzt. Und Serpico hat eine interessante Entwicklung. Er ist eben nicht Mamas Liebling, er ist wahrscheinlich auch Mamas Liebling, aber er glaubt an die Gerechtigkeit und er ist störrisch. Er ist unglaublich stur. Er ist so stur, niemals würde er einen einzigen Schein nehmen. Wenn man ihm den in die Tasche stecken würde, würde er ihn sofort abgeben und er würde noch angeklagt deshalb.
Ist das eigentlich biografisch sicher, dass er nie irgendwas angenommen hat, der echte Serpico? Ja. Also das ist vor Gericht alles geklärt worden.
Ja,
so. Weil es ist ja schon ein extremer Idealismus und es wäre ja nur menschlich von jedem Menschen, Polizist oder nicht, viel Geld auch anzunehmen. Ja. Leider.
Oder immer etwas zu nehmen oder jedenfalls das, was ihm angeboten wird, wird ja immer gesagt, auch von wohlmeinenden Kollegen, die sagen, aber das ist doch unklug von dir, du machst dich doch bei allen unbeliebt, das Geld gehört doch keinem, $300. Er geht mit den ersten $300, die er in einem Umschlag findet, er hat doch nicht damit gerechnet, es sind nur 300-Dollar-Scheine drin. Er geht da zu einem Vorgesetzten, sein guter Freund, der Karriere macht im Bürgermeisteramt, hat ihm gesagt, das ist ein Unbestechlicher. Und dann gehen sie ins Restaurant und der isst Hummer. Und die beiden sitzen vor ihm und der sagt, ja, hör mal, erstens mal, warum hast du es denn überhaupt angenommen? Na, da kann er schon ins Gefängnis bringen, wenn man so einen Umschlag annimmt. Das musst du erstmal erklären. Und dann zum anderen, das macht dich natürlich unbeliebt. Du musst aussagen. Das dauert alles sehr, sehr lange. Und am Ende steht dann vielleicht noch eine Anklage, weil du es angenommen hast. Also. Und dann merkt man schon, er wird niemals durchkommen. Er hat einen väterlichen Berater. Er findet auf einem Revier einen Verbündeten, der sogar, weil niemand mit ihm zusammenarbeitet, wenn mit ihm auf Streife geht und mit ihm also richtig in die Gebäude der, ist es die Bronx? Nein, bei Brooklyn wahrscheinlich.
Ja,
Brooklyn.
Eins von beiden wird es gewesen sein. Ich habe mich gefragt bei ihm, ich kenne mich mit den wahren Polizeibegebenheiten der späten 60er und frühen 70er Jahre nicht so gut aus. Wie ist es eigentlich gewesen? War diese Art der Polizeiermittlung des verdeckten Ermittlers, der sich das Aussehen der observierten Person annimmt, also sprich, dass er sich den Bart wachsen lässt und den Bart stehen lässt und die Haare und so weiter, der wird dafür dann auch angegriffen von seinen Kollegen, die das nicht mitmachen. War das eine neue Art der Ermittlung? Gab es das von 1973 nicht? Also haben die Cops damals in Amerika erst angefangen, so auszusehen wie ihre Opfer?
Das muss etwa zu der Zeit gewesen sein, denn es gilt ja als Aufstieg, eben nicht mehr Streifenbeamter zu sein in Uniform, sondern verdeckter Ermittler zu sein und auch zivil zu laufen. Als er es dann einmal geschafft hat, zivil fahren zu sein, das wird er recht bald. Und er ist auch eine Art Chamäleon. Es gibt wenige komödienhafte Szenen, bei Sidney Lumet gibt es selten komödiantisches, aber hier ist es lustig, es geht einmal als Rabbiner und er lässt sich auch den Bart wachsen, weil er als Hippie durchgehen muss. Er sagt einmal, ungefähr 1967 wahrscheinlich, da wird dann auch die Probe gemacht, was ist eine Haschisch-Zigarette, wie nennt man das, ne? Joint, Bong oder wie auch immer, Spliff und so. Und alle Polizisten müssen mal einen Zug nehmen, auf einem Tablett wird der Joint herumgereicht und alle sitzen dann da, um zu erkennen, wie das riecht. So. Und Serpico sagt, jetzt beginnend als verdeckter Ermittler, Sir, es wäre doch sinnvoll, wenn da jemand wäre, der so aussieht wie sie, der vielleicht so denkt wie sie, der mit ihnen sprechen kann. Das ist doch die Aufgabe, Kontakte herzustellen zu der sogenannten Gegenkultur und zu den Leuten, mit denen man zu tun hat. Und das macht er ganz genau, indem er sich äußerlich anverwandelt. Er ist mehr Hippie als die Hippies, mit denen er da zu tun hat.
Ich wollte gerade sagen, das Interessante ist ja eigentlich, dass die Kriminellen, die er einbuchte, wie diesen schmierigen Mafiosi vor dieser Fleischerhalle, das ist ja auch kein Hippie. Das Interessante ist, die wirklich großen Fische sind gar
keine Hippies. Nee, die großen Fische, nein, er meint, es gibt ja auch mindestens zwei Frauen. Die erste Frau ist richtig Hippie. So. Und da geht er auch zu Partys und sie sagt dann, er ist Polizist. Und dann sagt er später, würdest du mich bitte nicht, wenn keiner fragt, nicht als Polizist vorstellen? Die sagen dann aber, du siehst gar nicht aus wie ein Polizist, ne? So. Aber da ist er eingeschleust. Das sind ja nicht die Verbrecher, das sind ja nicht die Kriminellen, das sind nicht die Korrupten. Aber er hat den Drang zur Gegenkultur. Er ist eigentlich einer von denen. Und einer sagt, nee, die sind ja immer so spießig, die Polizisten. Was weißt du denn von Literatur, ne? Und sag, ja, ich bin ein Polizist, der Bücher liest, ne? Also gegen jedes Klischee. Und das ist auch glaubhaft. Nicht nur in der Darstellung von Pacino, nicht, dass man ihn dann Buch lesen sieht oder dass er Sprüche aufsagt. Man merkt einfach, in der Art, wie er in diesem Basement lebt mit der Frau, wie er mit ihr in der Badewanne sitzt, wie er Einkäufe tätigt, wie er immer mit diesem Calimero-Hut, ja, dann immer so einen Camping-Hut und dann läuft wie ein Gammler rum. Und also das ist schon so auffällig, dass man sagt, du bist so schlecht angezogen. Übrigens sagte man das Pacino privat auch nach. Das ist ja schon nachgerade auffällig.
Weil der großartige Shooting hat. Also ganz ikonisch ist ja dieses Foto geworden, oder überhaupt diese Sets, die man sieht, wo er diese, nicht diese Skimütze, aber diese hohe
Tourmütze. Eine Schlumpfmütze.
Und dann vor dem World Trade Center, was ja auch im Condor später noch auftaucht, das sind ja ganz berühmte Einstellungen, die ihn halt irgendwie vor den Twin Towers zeigen. Mir tat diese Szene so leid, in der seine zweite Freundin mit ihm Schluss macht, in diesem Diner, und sie bestellt ihn da ja extra hin, damit er nicht so schreit, wie er es zu Hause macht. Und dann sagt er, ich schreie, wo ich will.
Er schreit sofort. Ne?
Aber das eigentlich Tolle in dem Moment ist, er knallt ihr den Zettel vor auf den Dinertisch und sagt, das ist ja das Blödeste, was ich jemals gelesen habe. Und das zeigt, dass er auch im Privaten, zwischen Privat und Beruf nicht trennen kann, weil er behandelt dieses Schriftstück wie so ein schlechtes Beweisstück eines minder bemittelten Kriminellen, und er wirft ihr praktisch vor, diese Art der schriftlichen Kommunikation, wie treff mich bitte in dem Diner, damit wir dann in Ruhe reden können. Er betrachtet das als ein Schriftstück, das im Grunde genommen nur ein Krimineller, ein Räuber ihm hätte geben können, der irgendwie eine Erpresserforderung stellt. Ja. Also er kann einfach nicht mehr richtig unterscheiden.
Und so schlecht ist es gar nicht formuliert. Sie wollte es ihm nicht sagen, weil sie wusste, dass er sie sofort anbrüllt, dass er es nicht akzeptieren wird. Er akzeptiert es auch nicht. Er ist dann zwar ruhig, sie geht raus, er läuft ihr hinterher und sagt, ja, was willst du dann? Was erwartest du? Er will, dass du nicht gehst. Und sie hat es aber schon längst beschlossen. Er zögert noch, aber geht dann. Und sie kann es nicht mehr aushalten. Sie kann seine Verkleidung nicht mehr aushalten. Kann die Selbstgerechtigkeit nicht mehr aushalten. Sie kann nicht aushalten, dass er sich eigentlich zum Märtyrer macht. Indem er also, es wird ihm immer gesagt, ja, das wird an den Bürgermeister weitergereicht oder an den verantwortlichen Amtmann. Ein Jahr passiert nichts. Dann spricht er wieder mit dem Mann. Und Sie haben mir gesagt, es wird weitergeleitet, es ist nichts passiert, Sie liefern mich ans Messer. So, das ist auch eine gewisse Lamoyanz. Bisher ist ihm ja nichts passiert. Bleibt körperlich unversehrt. Fast am Ende, wenn er dann ins Gesicht geschossen wird. Das ist bei einem regulären Einsatz, den er mit drei anderen macht. Die stürmen eine Wohnung. Er will es sich nicht nehmen lassen, unbedingt mit dem Arm in den zwischen Tür und Angel zu gehen. Und die Tür wird zugehalten von innen. Und er will aber mit seinem Arm und der Pistole da rein. Und in dem Moment wird er geschossen. Ja. Und er stirbt nicht. Eine sehr brutale
Darstellung.
Ja, aber es war ungefähr so. Das ist ein sehr, sehr authentischer Film, wie oft bei Sidney Lumet. Und Frank Serpico konnte das ja alles noch bestätigen und schildern.
Ja, er hat ja auch wirklich, muss man, gerade wo die Szene mit der Tür erwähnt ist, er hat ja wirklich sehr, sehr handlungsdienliche Action-Szenen, davon mal ganz abgesehen. Also sehr realistisch und sehr knapp gehalten. Gerade auch die Momente, als er aufgrund seines hippiesken Aussehens von den eigenen Kollegen für einen Räuber gehalten wird und dann angeschossen wird, was ja auch zu einer sehr schön gespielten Szene zwischen diesem Streifenpolizisten und Serpico führt, in der Serpico erkennt, egal welchen Job er gut macht, er muss jetzt endlich die Lorbeeren dann an die Kollegen abgeben.
Ja, der sagt dann, oh, also der Kollege hat auf ihn geschossen, beziehungsweise auf den Delinquenten, und Serpico wollte den Delinquenten gerade verhaften und zeigt dann seinen Polizei, Mensch, ich bin Polizist, verdammt du Hornochse. So, und dann kommt der andere und sagt, wie erkläre ich denn jetzt meine verschossene Munition? Bitte gib doch mir den Gefangenen.
Ich bringe ihn
ins Revier.
Das hat man normalerweise nur bei sehr bürokratisch bestimmten beamtenmäßigen Sendungen aus dem deutschen Fernsehen.
Der Papierkram,
man muss jede Kugel rechtfertigen. Ja. Das wurde normalerweise in Filmen der 60er und 70er Jahre überhaupt nicht besprochen, dass es darum geht, wo ist denn meine dritte Kugel?
Ja, und ganz sicher nicht in Dirty Harry.
Stimmt.
In Dirty Harry wird ja auch gefragt, warum er dieses dicke Gewehr, aber dieses große Gewehr hat.
Ist das nicht auch so ein Klischee? Also ist das nicht auch ein Klischee, dass es am Ende eines jeden Einsatzes heißt, ich will meinen Bericht bis morgen früh um 8 Uhr auf dem Tisch haben? Ja. Ne? Also das ist dieser Papierkram und die Schreibmaschinen, wo wir dann irgendwie von links nach rechts ziehen und so. Naja, wollen wir weitermachen?
Naja, wir wollen schnell noch ein Fazit sagen.
Wir wollen ja nicht zu sehr springen.
Also wir haben es hier natürlich mit einem Meisterwerk zu tun. Das weiß jeder. Jetzt ist es aber noch viel schöner. Nicht nur ist alles restauriert. Es gibt eine herrliche Dokumentation, etwa eine halbe Stunde. Sidney Lumet spricht über New York, über die Dreharbeiten in New York. Er hat nur in New York gedreht, war nie ein Hollywood-Regisseur, hat nahezu alles in New York inszeniert, und er spricht über die Entwicklung der Stadt, er spricht über Serpico, wie er den Film inszeniert hat, welche Stadtviertel er benutzt hat, da wird, glaube ich, auch Brooklyn gesagt, und über die Topografie und die Architektur einer Stadt und dass man in New York überall drehen kann.
Er zeigt ja auch nicht die Freiheitsstatue, das ist ja auch das Besondere, das sind New Yorker Szenen, die nicht touristisch interpretiert sind oder touristisch gefilmt sind. Das ist ja bei Prince of the City von 81, den er gedreht hat, ja auch so. Das ist nicht eine Postkarte New York, sondern das ist New York, in dem die Straßen sozusagen die Geschichte erzählen und das, was in den Straßen passiert, und nicht in den Gebäuden, wie sie nach außen strahlen.
Ja,
und
19,
den Sehenswürdigkeiten.
1973 war es das schäbigste New York, in dem sie gedreht haben. Und also in engen Straßen. Und er lobt aber auch die Polizei, die immer zwei Polizisten zur Absperrung einer Straße abgestellt hat. Und er beschreibt auch die Jahrzehnte, auch die verschiedenen Ethnien, also die Iren, die Italiener, Latinos und dergleichen. Und wie es sich über die Jahrzehnte in der Stadt entwickelt hat, die Jahrzehnte, die er selbst erlebt hat, der schon in den 50er Jahren Fernsehen gemacht hat. Also eine herrliche Edition. Dazu gibt es einen 90-minütigen Dokumentarfilm über Frank Serpico, ich glaube im Jahr 2010 gedreht. Da wird alles noch einmal erklärt. Serpico trifft die überlebenden Polizisten, also die damals noch lebenden Polizisten, und geht an die Schauplätze zurück und wird erklärt. Und man sieht da, der gealterte Serpico entspricht eigentlich noch immer dem Serpico, den
Er hat ja auch recht behalten. Er musste sich halt zum Glück nicht ändern. Das ist ja auch die Pointe des Films, dass er sich halt nicht, wie man so schön sagen würde, verbiegen musste. Kommen wir zum dritten Film, Die drei Tage des Condor von 1975 von Sidney Pollack. Das war übrigens auch ein Film, der wahrscheinlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber der einer der frühesten von Dino De Laurentiis produzierten Filme in Amerika gewesen sein könnte. Dino wurde ja dann irgendwie erst in den 80er Jahren vor allem auch zunächst mit David Lynch groß. Hier hat er schon mit Robert Redford und mit Sidney Pollack zusammengearbeitet. Man spricht ja, Arne, wir haben ja auch mal schon drüber geredet, dass es halt so ein typischer Begriff ist von den Paranoia-Thrillern der 70er Jahre. Und die Dialoge in diesem Film enttäuschen uns in dieser Hinsicht auch überhaupt nicht. Bevor ich es ganz vergesse, möchte ich nochmal vorwegnehmen, der Moment, der mich vielleicht am meisten beeindruckt hat, ist, dass der Film ja endet, ohne jetzt vom Ende was zu verraten zu wollen, mit einem Freeze-Frame, also von einem eingefrorenen Bild Robert Redfords, das natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen zeigt, man ist wie in so einem Sucher, in so einem Visier einer Fotokamera. Also dieses Prinzip der Paranoia, dass man auch, wenn man am Ende vielleicht Frieden finden könnte, immer noch weiter beobachtet wird, das fängt ja dieser Freeze-Frame, der am Ende Robert Redford einfängt, ja super ein. Und ich meine, es ist natürlich so, es sind kleine Dialoge, die aber diese Stimmung gut auffangen. Ne? Also Faye Dunaway sagt zu ihm, wieso haben Sie Angst? Sie haben doch eine Kanone. Er sagt zu ihr, Sie liegen bei mir, ich kann aber auch da drüben liegen. Also man ist sich permanent im Misstrauen gegenüber. Redford sagt dann irgendwie zu Max von Sydow, der den Killer Joubert spielt, halt irgendwie, als sie vom Fahrstuhl stehen, ich gehe nach ihm. Nein, bitte, ich gehe nach ihm. Also man traut dem anderen im wahrsten Sinne des Wortes nicht über den Weg. Man will, dass die anderen den ersten Schritt machen, weil man Angst hat, dass irgendwas passiert. Und bevor ich es komplett vergesse, eine wirklich tolle Fight-Szene zwischen dem in Anführungszeichen Paketboten und Robert Redford. Also eine sehr physische Darstellung, die gezeigt hat auch nochmal, wie gut er da eigentlich ist.
Mhm. Ja, also das Misstrauen beherrscht natürlich Redford, der ein kleiner, will nicht zu viel Handlung wiedergeben, die allermeisten haben den Film schon gesehen, seit Jahrzehnten im Fernsehen einer der beliebtesten überhaupt. Also Redford ist beim CIA ein Schriftgelehrter, arbeitet in New York City, ist auch in einem New York Film in einem ganz kleinen getarnten Amt, man nennt sie die Bücherwürmer, da sind 7 oder 8 Leute, ein Sekretärin, Wachmann, alle werden überwältigt. Redford ist aber gerade während des Regens zum Sandwich kaufen gegangen und er kommt zurück und alle sind erschossen. Und zwar von Max von Sydow und einigen Gehilfen, die einfach mit dem Maschinengewehr da reingegangen sind. Und nichts ahnend kehrt Redford zurück, geht durchs Foyer und sieht, was passiert ist so. Und dann muss er reingeholt werden, wie es heißt. Ruft da an, man rät ihm, nicht zurückzukehren, nicht zur Wohnung zu gehen. Er ist nirgendwo. Aber man verspricht ihm, ihn heimzuholen. Jetzt muss er sich aber irgendwo herumtreiben. Und das macht er, indem er Faye Dunaway entführt, die Fotografin ist und gerade nach, ich glaube, Vermont zum Skifahren mit ihrem Freund fahren will und er kidnappt sie in ihrem Jeep und setzt sie dann auch etwas übertrieben vielleicht sie dort fest und fesselt sie, was vielleicht nicht notwendig wäre.
Ja, aber das ist eine gute Methode, das Tempo rauszunehmen. Also sie befinden sich ja bestimmt mindestens 15 Minuten allein zu zweit, gegenseitig auf der Lauer in diesem Apartment. Das ist natürlich nach dieser sehr schnellen Darstellung der Ermordungen und der Flucht auch so eine schöne Intermission einfach, ne?
Ja.
Dass man halt so ein bisschen zu Besinnung kommt.
Also er erklärt ungefähr, was Sache ist und sagt, wenn Sie diese Nummer wählen, dann werden Sie sehen, die ist identisch mit der CIA. Dann sagt sie, ja gut, aber da könnte ja auch gefälscht sein, das Telefonbuch. Aber stimmt, die Nummer ist identisch. Also sie ist eigentlich geneigt, ihm zu glauben, dennoch muss er einige Gewalt anwenden, fesselt und knebelt sie, um dann rauszugehen und die Ermittlung und seine Nachforschung weiterzuleiten oder vielmehr um festzustellen, wann er denn jetzt eigentlich erlöst werden soll. Nur als er dann in eine Seitengasse bestellt wird, an einem Hotel, kommt nicht nur der von ihm als Mittelsmann bestellte ältere Freund, mit dem er im Übrigen noch verabredet ist am Abend, sondern kommt noch ein weiterer und der erschießt seinen Freund. Und Redford ist aber so gut ausgebildet an Handfeuerwaffen, dass er den gedungenen CIA-Mann, der seinen Freund erschossen hat, anschießt, also sehr stark verletzt. Der kommt dann ins Krankenhaus. So, ist alles verworren, denn Max von Sydow arbeitet natürlich für beide Seiten. Er hat für die CIA gearbeitet, jetzt wurde er angeheuert. Und der ist die europäische geheimnisvolle Figur in Mantel und Hut. Und er macht es als reine Arbeit.
Er sagt, warum später, ist er denn eigentlich ein Europäer? Also warum haben die Figur
als
Europäer da
genommen? Naja, man hat sich einfach gedacht.
Ist einfacher vielleicht irgendwie jemand zu nehmen, der dann in seinem Heimatland
flüchten kann? Ein Profi, ja, ein Profi, der wahrscheinlich...
Auftragskiller.
Der Film spielt 1975 wahrscheinlich ein Mann, der, ich glaube, er wird als Elsässer bezeichnet. Das kann aber heißen, der war im Zweiten Weltkrieg, war ein deutscher Soldat.
Redford allein ist ja auch nicht nur dieser Bücherwurm. Ne? Er ist ja auch, wie wir festgestellt haben, auch ein sehr, sehr, sehr kampfbetonter Einsatzfähiger.
Er war beim
Militär. Genau, er war beim Militär. Ich finde es halt einfach, gerade um diesen Begriff Paranoia nochmal aufzugreifen, diese Abteilung, diese Bücherwurmabteilung, der arbeitet, die ist ja dafür angestellt, dass sie geheime Botschaften anhand, also schon in der Literatur entdeckt, in Büchern und Botschaften überbringen werden müssen, die müssen dann dechiffriert werden und werden dann CIA weitergegeben. Und das war ja schon das Besondere, dass man im friedfertigen, alleinigen Akt des Lesens, also dem Moment der größten Intimität und Zurückgezogenheit, da schon halt irgendwie böse Formeln in den Schriftsätzen erkennen kann. Das macht ja auch ja. schon so ein bisschen auch den Wahnsinn eigentlich aus. Das ist sozusagen eine der schönsten Tätigkeiten, die es ja. gibt. Die friedfertig sind halt in Wirklichkeit auch schon kodierte Befehle enthalten.
Ja, aber Redford hat nie geglaubt, dass das mal ernst werden könnte.
Ja.
Die Art, wie wir da mit dem alten Leiter, mit Fliege und Anzug, der unten seine Pflanzen züchtet, wie er auch mit der asiatischen Freundin und mit den anderen, die immer zu diskutieren über irgendwelche Feuerwaffen oder Todesarten oder wie irgendein Unfall erklärbar ist. Also das sind das, was man heute Nerd nennt, das sind diese Leute. Und er untersucht Trivialliteratur. Er ist ein Schriftgelehrter der Comics, der Trivialliteratur, der auch Poesie, fragt seine asiatische Freundin nach einem japanischen, chinesischen Schriftzeichen. Übrigens auch bemerkenswert, stellt eine Art von Pyramide dar, beziehungsweise Himmel, Hölle oder etwas Aufsteigendes oder auch Absteigendes. Also das ist schon ein Zeichen für die vertikale Struktur des Films und sozusagen den Sturz in die Hölle, der kurz bevorsteht, innerhalb von 5 Minuten oder innerhalb von 10 Minuten ändert sich alles. In seiner Interpretation sucht er in der Literatur auch nach Ideen und nach sagen wir, das bleibt natürlich im Dunkeln, aber er leitet Berichte weiter über irgendwelche Innovationen oder Raubzüge oder technische Finessen und dergleichen und weiß gar nicht, was daraus wird. Und da wurde etwas nach Langley weitergeleitet, das muss es gewesen sein.
Ja.
Irgendein Hinweis in dem, was er ausgearbeitet hat, und er weiß nicht genau was, und er erkundigt sich immer bei Cliff Robertson. Der ist CIA-Leiter
in New York. Also das Kafkaeske in der Situation ist ja auch, dass man selber nicht weiß, wie einem geschieht und warum einem geschieht, nur dass man anscheinend in den Augen bestimmter Leute zu viel weiß oder zu viel falsch gemacht hat. Deswegen sagt er ja auch irgendwie zu Robertson, ist denn die Wahrheit nicht zu verraten dasselbe wie eine Lüge, ja oder nein? Ne? Also dieses philosophische Gespräch. Und natürlich ist es entwaffnend von Robertson, dass er erzählt halt irgendwie, denken Sie doch mal an die Zukunft, ne? An die Hungersnöte, an das Klima, also auch an Aktualität auch herstellt, die 75 genauso aktuell ist.
Ja, wer fragt dann noch?
Ja, und genau. Und also die vermeintlichen Interessen nicht nur Amerikas zu beschützen, sondern auch der Welt, also der Hungersnot entgegenzutreten und das Klima zu retten, das sind natürlich Totschlagargumente. Aber deshalb ist ja auch dieser schöne Nachklapp, dass Redford am Ende sagt, ich habe es der Presse erzählt. Das würde man heute wahrscheinlich in Filmen nie wieder hören, ne? Zu sagen, ich erzähle das der Presse. Das hat 75 noch eine ganz andere Schlagkraft gehabt als heute.
Das wird ja heute auch für eine Selbstverständlichkeit gehalten, oder vielmehr würde man es heute ein Whistleblower würde es natürlich zu einem Portal gehen, ist ja auch alles passiert, wird alles durchgestochen. So eine Zeitung braucht es da gar nicht. Aber die investigativen Zeitungen sind dann natürlich immer noch auf der Hut, und wenn jemand kommt, werden sie es natürlich prüfen und dann drucken. Das ist ja zuletzt auch in den großen Skandalen passiert. Aber ja, 1975 hatte es am Ende eine ganz andere Bedeutung, zumal ja ein Geheimagent war. Da sagt Cliff Robertson, was sind Sie für ein Idiot? Ein verdammter Idiot. Und das Entscheidende am Ende, bevor das Bild einfriert und schwarz-weiß wird. Das wird von Farbe zu schwarz-weiß.
Ja.
Und er steht
auch
hinter,
ein Fotobeweis.
Es ist Weihnachten, und er steht hinter einer Heilsarmee-Kapelle und die spielt gemütlich. Und Robertson ruft ihn an und er dreht sich noch einmal um. Dann sagt er, sind Sie sicher, dass Sie es bringen? Sind Sie sicher? Also das ist der allerbeste Moment. Redford dreht sich dann um. Man sieht einen Moment des Zweifels in seinem Gesicht hinter der Brille. Und er geht weiter. Und dann hinter der Militärkapelle friert das Bild ein. Und man sieht nur noch das zweifelnde Gesicht von Redford. Der ist verunsichert. Der weiß, der wird von jetzt an immer
gejagt. Was war denn die historische, die echte Enttäuschung die dazu führte, dass dieser nicht nur CIA-skeptische, sondern CIA-kritische Film überhaupt gekommen ist. Also was war die Entwicklung? Ne? War das irgendwie Nixon? War das Hoover oder worauf grundiert das eigentlich?
Naja, also es war allemal Nixon natürlich. Aber es war ja nicht nur Nixon, sondern die Skepsis hat ja in den späten 60er Jahren zugenommen. Natürlich Hoover, man wusste noch nicht allzu viel von seinen Machenschaften, aber bekannt war er, hat ja schon seit Jahrzehnten. Er hat allerdings das FBI geführt, aber gut, FBI, CIA.
Stimmt.
Man wusste um die Verstrickungen, ja, auch in Vietnam, der CIA.
Deswegen hat ja Stephen King auch schon gesagt, die wichtigsten Fragen der 60er Jahre oder der späteren, der Nixon-Ära waren, seit wann wussten sie es und was wissen sie eigentlich?
Ja.
Also die beiden Fragen.
Ja, haben, ja. Und aber hier gilt natürlich, bei Drei Tage des Condor gilt eigentlich, niemand weiß nichts. So. Und Sydow sagt dann im Gespräch mit Redford, Redford hat den Drahtzieher sogar gefunden. Also interessante Szene in einem Hotel, schaltet er alle Kreise zusammen und hat so ein Aufnahmegerät und per Tuterkennung findet er die Nummer, ruft er an, findet die Adresse, lässt sich da hinfahren und dann trifft er diesen Mann in seinem Büro, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und fragt, was ist es? Was ist es, verdammt? Und dann Nahe Osten. Und dann der Mann sagt, naja, man weiß nicht, ob es so kommt, aber wir sind darauf vorbereitet. Und ja, aber was denn? Öl! Es ist Öl! Und das spielt ja auch 30, 40 Jahre später noch eine Rolle.
Ja, klar,
oder das wird immer weiter eine Rolle.
Die Motivation der amerikanischen Expansionspolitik.
Klar. Ja, genau. Also, und mindestens Bush Senior, Irakkrieg und so weiter.
Ja,
ne?
Ja.
Der gesamte Nahe Osten. Und Redford kommt drauf, Öl, genau wird es nicht gesagt. Dann kommt Sydow und er schießt den Mann. Dann sagt, Moment, aber der war doch hier Auftraggeber. Dann sagt Sydow, hat sich geändert. Und dann sagt Redford, wahrscheinlich werden sie mich jetzt erschießen. Nein, es liegt kein diesbezüglicher Auftrag vor. Es
gibt ja auch einen privaten
Moment,
einen einzigen, in dem Sydow als Joubert dann irgendwie gerade bei der Arbeit oder am Zeitungswesen gezeigt wird. Es wird also das Privatleben der mysteriösen Mr. X-Figur Joubert dann doch irgendwie mal kurz...
Also Max von Sydow als Joubert.
Genau. Auf jeden Fall, also wir haben uns sehr gefreut, den Film nochmal sehen zu können. Und Pollack und Rob Redford haben ja danach auch noch einige Male noch weitergearbeitet.
Kurz noch zur Dokumentation. Edition.
Ja.
Also 4K restauriert alles astrein, aber vor allem gibt es noch eine zusätzliche Dokumentation. Zwei französische Filmkritiker erläutern das Paranoia-Kino der 70er Jahre, weniger Paranoia-Film von eben Alan J. Pakula, Parallax View und Conversation von Coppola. Eigentlich interpretieren sie Drei Tage des Condor, wie ich es noch nie gehört habe. Ungeheuer brillante Interpretation der Gemengelage und der Inszenierung des Films, der erklärt, wie der Film aufgebaut ist, was Szenen zu bedeuten haben. Nur ein Beispiel noch, bevor wir zu dem letzten Film unserer Besprechung kommen. Der eine französische Kritiker, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, der muss unbedingt gelobt werden, der sagt, in den ersten 20 Minuten wird Redford als unschuldiger Mann gezeigt, der Zeit vor 1963, vor der Kennedy-Ermordung, der All-American-Boy, blond, ist im Einklang mit seinem Land, da geht zum Sandwich-Laden, er macht jovial Witze, er scherzt mit dem Barkeeper, bekommt die Sandwiches, klingelt an der Tür, es wird nicht geöffnet. Dann merkt er, die Tür ist offen. Und er geht durch die Tür, noch 1963, vor Kennedys Ermordung. Und er kommt ins Foyer, sieht die Toten und es ist 1975. So, das ist der Umschlag des Films. Fantastische Interpretation, ein großartiger Film. Der beste von Sidney Pollack.
Okidoki, kommen wir zum letzten Film der heutigen FFK-Sendung. Nämlich Paul Verhoevens Total Recall. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, sein dritter amerikanischer Film nach Fleisch und Blut 1985 und Robocop 1987. Robocop hat dann auch ein bisschen sozusagen die Leitung gesetzt für das, was er nachmachen würde, nämlich das große Hollywood-Big-Budget-Kino. Also dieser Film ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. nicht nur aufgrund der Philosophie, die im Film geäußert wird, nämlich ein Mann definiert sich durch seine Taten und nicht seine Erinnerung. Also sprich, man kann jederzeit seines Glückes schmieden und kann die Vergangenheit und die Zukunft manipulieren, sofern man in dieser Science-Fiction-Welt lebt. Der Film geht jetzt zurück auf die Geschichte von Philip K. Dick, We Can Remember It For You Wholesale. Das war nach Do and Reed's Dream of Electric Sheep, also der Blade Runner-Verfilmung Ridley Scotts, glaube ich, erst die zweite Philip K. Dick-Verfilmung, da müsste ich nochmal nachgucken. Für Arnold Schwarzenegger war das ein großer Meilenstein auf dem Weg zur Weltbeherrschung, sage ich mal. Ein Jahr später kam ja dann Terminator 2, sein nächster großer Film. Ich habe den Film seit sehr vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und also er ist im Jahr 1990, also klar, es klingt ein bisschen wie so eine Binse, wenn man sagt, 1990 ist noch nicht wirklich 1991, aber auch nicht mehr 1989, aber es war wirklich so ein Zwischenjahrgang, der sehr, sehr deutlich den Übergang zwischen den 80er und den 90er Jahren klar gemacht hat. Und das zeigt sich auch an den Effekten. Wer unserer Sendung zuhört, weiß, dass ich immer wieder diesen einen folgenden Namen droppe, nämlich Rob Bottin. Den habe ich, glaube ich, in den letzten 3 Folgen schon mal erwähnt, was aber einfach nur damit zu tun hat, dass er halt ein sehr guter Maskenmacher gewesen ist, ein Spezialeffekte-Mann. Und der hat für diesen Film einige der letzten Practical Effects genannten Effekte gemacht, also sprich Kostüme, Monster und abgefilmte Effekte statt im Computer nachbearbeiteter, gerenderter CGI-Effekte. Die hat er da sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ab dem Terminator mit Schwarzenegger ab 1991 würden ja die digitalen Effekte überhand nehmen. Hier sieht man auch echte Set-Decoration, einen echten Aufbau, echte Masken und auch eine Marslandschaft von Jost Vacarno übrigens gefilmt, der nach Das Boot einer endlichen Geschichte dann auch von Verhoeven dann für Abfleisch und Blut auch engagiert wurde. Und dann auch da den Mars in Szene gesetzt hat. Da gibt es auch diesen Moment am Anfang und am Ende, in der, das ist ja auch so eine Urangst, ne? Also wenn man irgendwie auf einem fremden Planeten ist, man weiß ja, man darf sich sowohl dem Weltraum nicht aussetzen, außerhalb des Helms, als auch der Atmosphäre eines fremden Planeten. Das ist ja so ein bisschen die Urangst, die auch mit einem spielt. Was passiert eigentlich, wenn das Glasvisier tatsächlich mal platzt? Immer wieder äußern sich Wissenschaftler, die sagen, oh, man kann im Weltraum 20 Sekunden überleben, bevor man minus 300 Grad dann einfriert oder so. Aber das ist so dargestellt, wie lange hält man es auf dem Mars aus, bevor der Kopf kocht?
Naja, aber der Mars ist hier wie die Erde. Also er ist rot gefärbt, man sieht rot am Firmament, aber da ist der Flughafen, da ist die Zollabfertigung genauso wie auf der Erde. Na, es gibt ein bisschen andere, sogar die Reklame ist eigentlich wie auf der Erde. Es fahren die Taxis da rum. So, also das ist drollig anzusehen.
Die selbstfahrenden Taxis, die
ja,
sie heute umgesetzt
naja, haben. Naja, da sitzt ein Chauffeur, der aber eine Puppe ist. Ne? Oder so ein, wie so ein
50er Jahre Hommage,
ja,
fast schon. Ne? So ein Eisman.
Ja, ja, wie so ein Page. Der vorne drin sitzt oder ein New Yorker Taxifahrer. Aber so, das ist natürlich das Lustige, dass der eigentlich so eine Sprechpuppe ist, eine sprechende Statue, die vorne drin sitzt und Schwarzenegger fährt. Also das ist ein Film eines grimmigen Humors und wie immer bei Verhoeven sexuell unterfüttert, nicht nur in der Figur von Sharon Stone, die sozusagen Schwarzenegger zur Verfügung gestellte Ehefrau spielt. Also es ist ja eine Dichotomie oder er ist ein Januskopf. Er ist einerseits ein Minenarbeiter auf der Erde und dann gibt es eine andere Existenz. Da ist er nämlich der Geheimagent und zwar auf dem Mars. Ne? Das ist wahrscheinlich seine wahre Identität. Er war ein Geheimagent, er hat eine Vergangenheit. Jetzt muss er alles wieder einholen und deshalb Total Recall. Und er erinnert sich aber eben nicht an alles, sondern er wird erinnert von einem Interface, von seinem Computer, da hat ein Freund etwas hinterlegt, eine Botschaft und sagt ihm so, jetzt nimmst du den Koffer und kehrst zum Mars zurück. Zugleich hat er in der Identität als Ehemann von Sharon Stone immer einen Traum, einen immer wiederkehrenden Traum vom Mars. Und das ist wahrscheinlich das, was übrig geblieben ist von seiner Mars-Erfahrung. Ne?
Ja, ja.
Das träumt er dann und er will dahin zurück. Und
zunächst, Sharon Stone, da verrät sie sich ja auch schon. Sharon Stone ist ja auch gar nicht eifersüchtig, als er erzählt, dass eine andere Frau die Rolle spielt, ne? Also in diesem Traum, ja. dass es halt um seine eigentliche Gefährtin geht. Da hätte man als Zuschauer schon irgendwie aufmerksam werden können. Das ist ja auch so ein typisches Verhoeven-Bild. Er macht immer die femme fatale, ne? Also es ist halt irgendwie, Sharon Stone hat es ja in seinem Basic Instinct-Film 2 Jahre später noch mehr perfektioniert und das wird ja da schon so angedeutet. Ich finde, dass das die tollste Zukunftsprognose oder Perspektive, die Dick, also der Autor dort, als auch Verhoeven da skizziert haben, ist ja eigentlich die Tatsache, dass die Kolonialisierung des Mars gar nicht unbedingt als erstrebenswert betrachtet wird, weil alle, die dort wohnen müssen, unter anderem auch die sowieso Rotlichtleute dort, ne, die diesen Viertel sind, die werden da wie Abschaum behandelt. Also ja. der Kolonialismus ist etwas, also keiner hat Bock, dort auf dem Mars zu sein, auch Sharon Stone hat ihre Identität offenbart und dann Schwarzenegger angezeigt, irgendwie wegen dir muss ich auf dieser roten Dreckhölle sein und es will eigentlich niemand dort wirklich leben.
Also er träumt davon, weil er da gewesen ist oder weil er diese Frau, von der er jetzt träumt, gefunden hat, während Sharon Stone ja sozusagen die oktroyierte Frau ist, aber wiederum eine, die mit dem Jäger Schwarzeneggers liiert ist, der dann natürlich von anderen gefragt wird, naja, wenn deine Frau Geheimagentin ist, aber mit Schwarzenegger in einer Ehe gelebt hat, macht dich das nicht sehr, sehr eifersüchtig? Und es macht ihn natürlich eifersüchtig. Also es geht ihm sehr spät auf, dass sie möglicherweise das nicht bloß als Arbeit empfunden hat. Am Anfang, du hast ja diese Merkwürdigkeit erwähnt, dass die und hast du wieder von dieser Frau geträumt? So, da denkt man, na ja, das sagt sie mit einiger Ironie, die ist gutmütig, aber der wahre Grund ist, dass sie eigentlich eine Arbeit macht, indem sie Schwarzenegger betreut, bis der eben doch merkt, also der möchte dann, gibt so ein Unternehmen, das Urlaubsreisen im Geiste ermöglicht. Auch das bedeutet Total Recall. Man kann sich dann eine Gefährtin aussuchen, man kann sich das Traumziel aussuchen, eben den Mars, wie man da hinkommt und die ganze Abenteuerreise. Man kann Abenteuerreisen buchen. Und das geht aber da schief. Ne? Sofort passiert dann Gerinnsel, also ihm wird die Spritze, glaube ich, gesetzt.
Wurde er sogar als eines der Filmposter benutzt, sein schreckverzerrtes Gesicht, als er diesen Helm oder diese Düsen an den Kopf angesetzt bekommt. Muss ich sich mal vorstellen, also ich hab noch nie irgendwie so ein Schwarzenegger-Plakat gesehen, wo er so verzweifelt schreit, ne? Und das hat man als offizielles
Bild. Ja, er scheint zu bersten. Also der muss fixiert werden, muss festgehalten werden und die Muskeln schwellen an und man sieht die Adern und so. Es ist etwas schrecklich schiefgelaufen. Das ist so, mir fehlt jetzt der Begriff, der da verwendet wird, der sicher ausgedacht ist. Aber es passiert ein Unfall, wurde unsachgemäß gesetzt und der Albtraum wird in Gang gesetzt. Da wird nicht dann die Traumreise zum Mars. Oder es bleibt eigentlich offen, ob nicht alles ein Plan ist, ne? Ob nicht alles fingiert ist, ob nicht die totale Erinnerung, die totale Fiktion ist.
Ja, ein Mann und seine Taten, aber vielleicht auch ein... Das ist ja bei Philipp K. Dick immer so. Das hat er ja immer. Das geht ja schon irgendwie Scanner Darkly ja schon los und bei Ubik und so weiter. Der Traum im Traum. Diese klassische Frage, was ist eigentlich echt und was nicht? Und wenn am Ende die Auflösung kommt, ist es vielleicht nicht dennoch ein Traum, in dem ich lebe. Ja. Das ist ja eine Sache, die das hast du bei Blade Runner ja auch schon mit dem Einhorn. Also du hast ja immer bei jeder Geschichte von dem Kerl immer die Frage, was ist die tatsächliche Form meiner Existenz? Gibt es jemanden, der mehr über meine Existenz weiß als ich, aber mir das nicht verraten
wird? Aber das ist hier noch komplizierter, verschränkt. Ich finde etwas zu kompliziert. Ich hätte gern diese Traumreise, dieses misslungene Experiment. Ihm wird ja versprochen, das ist eine ganz sichere Sache, wenn Sie noch ein bisschen was draufzahlen, dann haben wir noch ein paar Extras. So, aber natürlich, es braucht diese Identität des Geheimagenten, des Verschwörers sozusagen und die zweite Frau, die dann mit ihm auf dem Mars ist, um das Abenteuer in Gang zu setzen oder um den Albtraum in Gang zu setzen, der hier auch slapstickhafte, auch Thriller-Momente hat. Du hast es ja zu Recht gesagt, diese noch praktischen oder diese manuellen Masken, Verkleidungen, die Kulissen, die visuellen Effekte. 1991 hat der Film, glaube ich, einen Special Achievement Award bekommen für die visuellen Effekte.
Ja, also, ja, klar. Das sind echte abgefilmte Effekte. Also das ist, man muss es einfach, das waren Effekte natürlich, die, weil sie practical waren, als Effekte zu erkennen gewesen sind. Das hat sich ab den digitalen Effekten natürlich sofort geändert. Aber da sieht man halt auch, es gibt ja diese Flughafenszenen, in der die Identität Schwarzeneggers auffliegt, als sie als eine dicke Frau verkleidet, die dann irgendwie so eine stufenförmige Pyramidenmaske dann irgendwie absetzt in seinen Kopf. Klar, man erkennt natürlich, wie beim Terminator 1 auch, das ist ein nachgebauter Arnold-Kopf, aber man muss diese Effekte, die da gezeigt werden, einfach würdigen. Und was in dieser Edition natürlich auch zum Ausdruck kommt im Vergleich zu früheren DVD-Veröffentlichungen oder also mal ganz zu schweigen von der Fernsehausstrahlung ist, die ist ab 16, aber ist trotzdem uncut. Also sprich, es wurde damals, musste viel geschnitten werden. Es gibt natürlich grobe Gewaltdarstellungen, die allerdings immer handlungsdienlich sind. Und die sind hier erstmal zu sehen. Also ich würde mal behaupten, dass es die komplette Fassung ist, die es zu sehen gibt und das ab 16.
Ja, also das ist die endgültige, integrierte Version des Films, ne? Also die Uncut-Version, ja. Das ist hier auch neben der 4K-Restauration und so weiter ganz entscheidend, dass man den Film so sieht, wie Paul Verhoeven ihn gedacht hatte und sich vorgestellt hat. Und das also sind zusätzliche Schauwerte. Und die Schauwerte sind natürlich so, dass man heute sagt, naja, das sind Effekte, wie man sie damals hatte, eben im Kino der 80er Jahre. Es ist sozusagen der letzte Film der 80er Jahre. Ne? Und insofern auch der Höhepunkt erzählerisch nicht so brillant, trotz Philip K. Dicks Vorlage, wie andere Schwarzenegger-Filme. Allerdings hatte er ja auch Twins und Kindergarten Cop schon gedreht. Ne?
Das ja, also ist gerade ja Twins, eine, ne? Das ja. war sein erster Film seit Twins. Und ich glaube, Schwarzenegger, also da müssen sie auch nichts vormachen. Er hatte, man sagt immer Schwarzenegger, der Megastar, aber der Riesen-Box-Office-Star wurde er tatsächlich erst ab Total Recall. Terminator und Conan waren Erfolge, aber keine Blockbuster. Danach kam Predator, toller Film. Haben wir auch schon besprochen, aber auch kein gigantischer Erfolg. Twins war im Komödienfach ein Erfolg, aber Schwarzenegger wusste, der kann ja nicht jetzt immer laufend mal Komödien machen. Ne? Also es ging praktisch dann hier der Film mit Belushi, wo er diesen Russen spielt, der einen ganz schlechten russischen Akzent
hat. Red Heat.
Red Heat, ne? Ich glaube Red Heat und es kam, also Red Heat, dann kam Twins und dann kam Total Recall. So war, glaube ich, die Reihenfolge. Ja,
und bei Red Heat wurde er allmählich ernst genommen an der Seite von James Belushi. Genau. Oder weil das doch ein einigermaßen ernsthafter Film mit komödiantischen Elementen ist. Auch ein sehr guter Film. Ich kann mich noch erinnern, kleine Abweichung vor unserem Fazit, dass Peter Buchka in der Süddeutschen Zeitung zum ersten Mal einen Schwarzenegger-Film besprochen hat, Red Heat, und hat ihn gelobt. Und das war für einen Abonnenten der Süddeutschen Zeitung, der das Feuilleton einmal gelesen hat. Das war eine Sensation.
Ja, aber das kann man ja nur machen, wenn man das schreibt und liest während des Kalten Kriegs. Ne? Also 1988. Also heutzutage ist ja fast schon lustig, diese Paarung, dass überhaupt versucht wird, okay, jetzt lassen wir mal irgendwie den Russen mit dem Amerikaner zusammenarbeiten und der Amerikaner ist so ein Hi-Yo-Pi, also sprich, ist es immer Jim oder James? Ich kriege die mal durcheinander.
James,
oder
John?
James Belushi. James Belushi, genau. Diese Belushis kriege ich immer durcheinander.
Ja.
Naja, und dann kam halt Total Recall und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt mit Oliver Stone war oder mit Verhoeven, aber die wollten nochmal zusammenarbeiten und wollten auch den Planet der Affen machen, bevor Tim Burton ihn dann remaked hat. Oder der Omega-Mann war das, glaube ich. Ich war eins von beiden. Naja, auf jeden Fall für Schwarzenegger war das eine richtige Benchmark und für Verhoeven dann auch. Ne? Er hat ja danach den Show zunächst mal Basic Instinct gemacht, der noch erfolgreicher war, bis er dann eine Stufe zurücktreten musste nach dem misslungenen Showgirls. Dies ist auf jeden Fall eine Edition, die wir auch sehr loben, allein schon, weil sie uncut ist.
Ja, ja, das allemal restauriert und zum ersten Mal in dieser Form Steelbook außerdem. Ja, auf Showgirls freue ich mich noch.
Ja,
vielleicht kommt in
den 90er
weit Folgen. weit unterschätzt.
Ja, wir machen einfach mal irgendwann ein Kyle MacLachlan-Special, weil der dann nämlich auch bei Showgirls mitgemacht. Dann können wir nämlich Showgirls, da müssen wir nämlich nicht nur über Dune und Twin Peaks reden oder Sex and the City, dann können wir nämlich auch Showgirls
machen. Ja, hier unser Aufruf, bitte Showgirls unbedingt zur Neubewertung vorlegen, restauriert.
Wir machen das Las Vegas-Special 1995. Showgirls ist von 95, spielt in Las Vegas. Leaving Las Vegas spielt in Las Vegas 1995 und natürlich Casino.
Leaving Las Vegas muss auch unbedingt neu aufgelegt werden. Noch ein Aufruf.
Genau.
Aber soweit diese vier wunderbaren Filme in neuer Edition. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.